Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Es ist schön, eure Gesichter zu sehen und da sehe ich auch gerade Emanuel kommen. Ich sage einfach mal herzlich willkommen wieder zurück aus den USA. Wir freuen uns, dass du nach deinem Auslandsjahr wieder hier bist. Wer auf Instagram ist, der weiß ja mehr, deshalb wusste ich schon, dass du wieder hier bist. Aber dass du jetzt auch gerade reinkommst, ist sehr schön. Wunderbar. Ja, Paulus, zielstrebig und treu ist heute das Thema. Zielstrebig und treu. Martin hat in der Einleitung uns schon ein bisschen mit hineingenommen in den Zusammenhang. Also wir gehen davon aus, dass Paulus aus der Gefangenschaft in Rom, die Ende der Apostelgeschichte beschrieben wird, tatsächlich nochmal frei kam. Das hat er auch in seinen Briefen, in dem Philipperbrief, auch in dem Brief an Philemon, guter Hoffnung angedeutet. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass er nach der Freilassung nochmal so richtig losgelegt hat, die Zeit zu nutzen, die gute Nachricht in den Mittelmeerraum zu bringen. Er hat die Gemeinden nochmal besucht, denn bei Paulus gehört immer beides zusammen. Die gute Nachricht weiterzutragen, aber natürlich auch die Verbundenheit mit den Menschen, die mit ihm schon unterwegs sind im Glauben, zu stärken, die Gemeinden zu stärken, weil er da eine ganz starke Verbundenheit hat und sie lebt. Also er wird die Gemeinden besucht haben und wir gehen davon aus, dass er tatsächlich seinen Traum, den er Römer 15 beschreibt, noch wahr gemacht hat, nämlich noch an die Grenzen der damaligen Welt, aus seiner Perspektive, nämlich nach Spanien zu kommen. Und es ist davon auszugehen, dass er, wenn man in diese Pastoralbriefe, in die 2. Timotheusbriefe und den Titusbrief schaut, tatsächlich noch einmal die Gemeinden in Kleinasien, also der heutigen Türkei, besucht hat, auf Kreta war, dort mit Titus in Ephesus war, wo er Timotheus als Stellvertreter zurückgelassen hat. Und dass er 63 nach Christus diese drei Briefe, also den an Titus und den ersten Timotheusbrief geschrieben hat, den Winter zusammen mit Titus auf Kreta verbracht hat, dann nochmal im Jahr 64 nach Christus Gemeinden besucht hat, dann über Troas nach Ephesus gereist ist und während er dort reist, geschieht im Juli 64 der Brand Roms. Also wer ein bisschen geschichtlich bewandert ist, unter Kaiser Nero gab es dann ab Juli 44 eine der schlimmsten Christenverfolgungen und Paulus ließ sich vermutlich nicht abhalten, gerade unter diesen Umständen die Gemeinden dort zu besuchen. Das heißt, vermutlich ist er im Herbst 64 dort in Rom dann nochmal verhaftet worden. Und so verstehen wir auch den Brief. Er schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, das wir heute anschauen werden, komm bald, denn er weiß, er hat vermutlich nicht mehr viel Zeit und bittet seinen engsten Mitarbeiter, der für ihn wie ein Sohn geworden ist, ein bester Freund, besuch mich noch einmal. Paulus geht davon aus, dass er diese Haft nicht überleben wird. Die erste Anhörung hat es bereits gegeben. Und so ist davon auszugehen, wir hoffen, Timotheus konnte ihn noch rechtzeitig im Winter 64, 65 besuchen. Vermutlich war dann 65 seine Hinrichtung. Wir befinden uns also, wenn wir heute in das Kapitel gucken, in dem allerletzten uns überlieferten Brief des Paulus und vermutlich in den letzten Monaten seines Lebens. Also ist dieser Brief ein intensives Vermächtnis. So das Letzte, was wir von diesem leidenschaftlichen Menschen lernen können. Und ich lese jetzt dieses Kapitel und nachher möchte ich auf Vers 7 und 8 besonders eingehen. Das soll heute der Schwerpunkt sein und dort diese zwei Aspekte von Zielstrebigkeit und Treue besonders bedenken. Aber ich denke, dieses kurze Kapitel ist es wert, es einmal ganz auf sich wirken zu lassen. Paulus schreibt, ich bitte dich, also Timotheus, eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Treue überhaupt, das Stichwort im zweiten Brief an Timotheus. In Vers 6 weiter, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Und dann schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Hier nochmal die Übersetzung. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht aber allein mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ich lese jetzt einmal noch den Rest des Kapitels weiter, auch wenn diese Verse die zentralen sein werden, um die wir uns nachher noch mal näher bemühen. Er schreibt dann, versuche so bald wie möglich zu mir bekommen, denn er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Und er schreibt, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereicht. Crescens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre bei mir, dem Dienst, den ich zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Bei Carpus in Troas ließ ich meinen Mantel zurück. Bring ihn mit. Deswegen geht man davon aus, dass es eben auf den Winter zugeht, den Winter 64. Bring ihn mit, wenn du kommst. Und ebenso die Buchrollen und die Pergamente. Wir könnten jetzt modern sagen, die Briefe. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt. Der Herr wird an ihm so handeln, wie er es verdient hat. Nimm auch du dich vor ihm in Acht, denn er hat sich unserer Verkündigung aufs Heftigste widersetzt. Als ich das erste Mal vor Gericht stand, er meint jetzt also zum zweiten Mal in Rom, das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit in vollem Umfang erfüllen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich vor dem drohenden Tod entrissen. Es gibt also noch einen Spielraum bis zur nächsten Verhandlung. Er wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Grüße Priska und Aquila sowie die Familie des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus musste ich in Milet zurücklassen, weil er krank war. Versuche noch vor Anbruch des Winters hier zu sein. Eubulus, Prudenz, Linus, Claudia und alle anderen Geschwister lassen dich grüßen. Der Herr sei dir nahe. Gottes Gnade sei mit euch allen. Ich finde, ein bewegender Briefschluss. Gerade wenn wir die Umstände bedenken, unter denen jetzt Paulus so auf die letzten Monate seines Lebens zugeht. Letzte Worte. Und es ist so eine Chance, dass wir mit ihm nochmal einsteigen, unser Leben vom Ende her zu denken. Denn bei Paulus ist sein Ziel, auf das er zugeht, dessen er gewiss ist, dass Gott für ihn den Siegeskranz hat, ist für ihn eigentlich auch der Ausgangspunkt. Und deshalb könnten wir alles auch komplett umdrehen. Wir könnten sagen, Paulus weiß sich erschaffen und berufen von dem guten, liebenden Gott, der ihm erschienen ist in Jesus Christus und der sein Leben umgekrempelt hat. Wie Paulus sagen würde, von der Finsternis ins Licht. Durch Jesus Christus hat er ein ganz neues Leben bekommen. Und deshalb ist er motiviert, in dieser Liebe Gottes diesen guten Kampf zu kämpfen, diesen Marathon zu laufen, unser Leben als Marathon. Ich denke, selbst wenn wir mit Sport nicht so viel zu tun haben, uns das nicht so liegt, können wir das so annehmen. Ja, unser Leben ist ein Marathon, eine Wegstrecke. Und unser Leben ist nicht leicht. Und auch wenn wir Christen werden, ist unser Leben ja deswegen nicht einfach leicht. Es bleiben die Herausforderungen, die jeden von uns betreffen können. Jedem von uns kann jederzeit alles passieren. Und wir kennen die Zukunft nicht. Aber weil Paulus eine tiefe Gewissheit hat, woher er kommt und wohin er geht, und dass er an der Hand des guten Gottes lebt, der ihn berufen hat, der ihn stärkt, der bei ihm ist. Deshalb ist er motiviert, zielorientiert zu laufen, unabgelenkt, nicht immer nach rechts und links zu gucken, sondern auf diesem Weg zu bleiben. Jesus Christus hat ja einmal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Paulus ist entschlossen, auf diesem Weg, nämlich mit Jesus unterwegs zu bleiben und auf Jesus hin sein Leben zu gestalten. Sozusagen Jesus bei allem in die Augen zu gehen, was er tut, und danach seine Prioritäten zu sortieren. Unabgelenkt, klar, also zielorientiert und eben auch treu zu bleiben. Menschen treu zu bleiben, seinem Gott treu zu bleiben. Eben auf diesem Jesusweg zu bleiben. Wir haben hier ein bewegendes Vermächtnis und ich denke, das ist eine Hilfe, wenn wir uns klar machen, wir können unser Leben vom Ende her leben. Es gibt so ein Sprichwort, lebe heute so, wie du morgen willst, gelebt zu haben. Und Paulus lebt so vom Ende her. Er hat heute und morgen und übermorgen, er hat jeden Tag wieder sich entschieden, so zu leben, dass er morgen nichts bereuen muss. Wir treffen jeden Tag kleine oder größere Entscheidungen. Und es gibt immer wieder Weichenstellungen in unserem Leben, wo wir uns entscheiden. Und ich glaube, dass wir weise sind, wenn wir an diesen Gabelungen weit in die Zukunft schauen, auf das Ziel. Dass wir uns auf Gott ausrichten, auf die Ewigkeit. Weil angesichts der Ewigkeit manche Dinge, die uns hier bewegen, einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Dann können wir nochmal überlegen, was ist wirklich wichtig. Und wenn wir auf die lange Strecke gucken, können wir manchmal viel weiser Dinge vermeiden, falsche Abbiegungen, die uns in die Irre führen. Und wir alle, denke ich, kennen das, dass wir zurückblicken und selber traurig darüber sind, dass wir bestimmte Dinge getan haben, die wir ja nicht wieder zurücknehmen können. Und Paulus ist ein Mensch, der uns ermutigt, weit nach vorne zu sehen und daran immer noch mal alles abzuprüfen, was du heute im Kleinen entscheidest, vielleicht fürs nächste Jahr, für die nächsten 3 Jahre, für die nächsten 5. Möchtest du, wenn du dir vorstellst, du beamst dich das Ende deines Lebens, möchtest du dann diese Entscheidung dann auch so getroffen haben? Ich glaube, Paulus nimmt uns hier mit hinein als alter Mann in so eine Lebensweisheit. Und insofern ist es gut, wenn wir unsere Prioritäten, unsere Wege, unsere Entscheidungen immer vom Ende her denken und nochmal überprüfen, fühlt sich das richtig und gut an? Wenn wir Gott dabei in die Augen sehen, sind das die richtigen Prioritäten, sind das die richtigen Schritte? Was hat am Ende Gewicht bei der großen Perspektive? Und nun schauen wir uns den ersten Aspekt an, nämlich Paulus zielstrebig, einen guten Kampf kämpfen. Einen Kampf kämpfen. Vielen Dank für das Theaterstück eben. Ich denke, da kamen viele Aspekte vor, die ich jetzt gut aufgreifen kann. Genau, so ein Lebenslauf ist nicht einfach. So ein Marathon ist anstrengend und ohne Training geht es nicht. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, in unserem Leben so einen gesunden Realismus statt eines Idealismus. Wir brauchen den gesunden Realismus, dass unser Leben nicht einfach sein wird. Es wird Durchhänger geben. Und dafür brauchen wir uns auch nicht verurteilen. Das ist selbstverständlich. Unser Leben wird Phasen haben, da wird das Leben herausfordernd und schwer sein. Alles kann jederzeit passieren. Und dann denke ich an die Erfahrungen, die wir miteinander schon gemacht haben. Wie viele Gebetserhörungen haben wir erlebt? Aber wie oft sind unsere Gebete auch anders erhört worden von Gott, als wir es dachten? Wann ist bei uns vielleicht hängen geblieben, dies oder das Gebet wurde zumindest so ja gar nicht erhört? Das Gegenteil ist passiert. So sehr wir uns freuen über Heilungen, die passiert sind, sind andere nicht passiert bis jetzt. Wir haben für todkranke Menschen gebetet und sie leben. Und für andere haben wir gebetet und sie sind gestorben. Und immer bleibt der souveräne Gott. Und der Lauf ist nicht einfach. Es ist nicht alles immer klar. Wir verstehen vieles nicht. Wir fühlen uns nicht immer gut. Und wir brauchen, gerade wenn wir Christen sind, auch einen gesunden christlichen Glauben. Paulus wirbt ja förmlich darum, dass wir als Christen reifen. Und dass wir verstehen, dass sogar christliches Leben in mancher Hinsicht viel unbequemer ist, als wären wir nicht mit Jesus unterwegs. Denn wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir der Liebe verschrieben. Und wer liebt, wird definitiv leiden und wird mitleiden. Überall da, wo Gottes Ehre verletzt wird und überall da, wo Würde von Menschen verletzt wird. Also es ist nicht das leichtere Leben, in das wir einsteigen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Interessant ist, und deshalb habe ich jetzt auch bewusst die Zielscheibe so als Bild gewählt, dass der Begriff Sünde im Griechischen, das Wort Amartia, mit Ziel, also Zielverfehlung übersetzt werden kann. Und Paulus gibt sein Leben in die Hand Jesu Christi, weil Jesus Christus der Einzige ist, der den Abstand zwischen uns und Gott überbrückt. Er ist der Einzige, der uns von Sünde, von allem Negativen befreien kann. Und nur weil er mit Jesus unterwegs ist und Jesus vertraut, kann er sein Ziel erreichen. Denn alle Sünde heißt im Kern Zielverfehlung. Und wir werden unser Ziel nur dann nicht verfehlen, wenn wir an Jesus Christus hängen, der unsere Vergebung und Errettung ist, der selbst das Weg, der Weg und das Ziel ist. Also diese geklärte Beziehung zu seinem Gott, das hat für Paulus Priorität, damit er nicht sein Ziel verfehlt. Um nochmal darauf zurückzukommen, dass ein Leben in der Liebe Christi erst recht herausfordernd ist, dazu möchte ich einen Rat von Mutter Teresa vorlesen. Wenn du ehrlich und offen bist, kann es sein, dass andere dich übers Ohr hauen. Sei dennoch ehrlich und offen. Wenn du freundlich bist, kann es sein, dass andere dir eigennützige Motive und Hintergedanken vorwerfen. Sei dennoch freundlich. Das Gute, das du tust, werden Menschen morgen oft schon vergessen haben. Tu dennoch Gutes. Was du jahrelang aufgebaut hast, kann ein anderer über Nacht zerstören. Baue dennoch weiter. Letztendlich ist alles eine Sache zwischen dir und Gott. Es war ohnehin nie eine Sache zwischen dir und den anderen. Paulus ist abhängig von Gott, von seinem guten, liebenden Gott. Und wenn wir uns in diese Abhängigkeit unter die Regie Christi begeben, dann führt uns das gerade in eine Freiheit, nämlich in eine gewisse Unabhängigkeit von Umständen und von der Anerkennung anderer Menschen, von dem Verhalten anderer Menschen. Es erspart uns auch die gewisse Tiefe mancher Enttäuschungen, weil wir einfach dranbleiben um unseres Gottes willen. Ich habe es vorhin vorgelesen, in den Schlussversen schreibt Paulus, dass bei seiner Verhandlung niemand zu ihm gestanden hat. Und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, im letzten Vers schreibt er Grüße von mindestens 4 Leuten, die ja dort vor Ort sind. Er nennt sogar 5, die aktuell vor Ort sind. Und er schreibt, dass Gott ihnen das nicht zurechnen möge. Was für eine Liebe und Weite, welche Treue auch diesen Menschen, mit denen er sich verbunden weiß, weil sie ihn nicht unterstützt haben, weil sie ihn vielleicht in der bisher seiner härtesten Situation vor Gericht allein gelassen haben. Ich glaube, er kann diese Größe nur besitzen, weil er sich zutiefst abhängig von Gott weiß und kann ohne Groll am Ende fröhlich Grüße von denen schreiben und braucht ihnen nichts vorhalten. Weil er weiß, sie sind Menschen und sie werden fehlbar sein und sie werden in manchen Situationen nicht so reagieren, wie er es sich wünschen würde. Und er hat Frieden darüber. Das geht, denke ich, nur, wenn wir eine Zielorientierung haben, wenn wir wissen, warum wir lieben, warum wir leben und für wen wir leben und für was. Einen guten Kampf kämpfen. Wir können ja viele Kämpfe kämpfen, die völlig unnötig sind. Und Gott möchte uns erlösen von Kämpfen, die unselig sind. Dass wir ankämpfen gegen unsere Vergangenheit, was alles geschehen ist. Wir können sie ja nicht ungeschehen machen, aber wir können Gottes Frieden darüber annehmen. Wir können mit Jesus Christus, der uns ein neues Leben schenkt und jeden Tag eine neue Chance gibt, können wir Frieden über unsere Vergangenheit haben und ausgesöhnt sein. Und dann können wir das wie ein Ballast abwerfen. Das war ja ein Aspekt vom Marathon, dass wir einen guten Lauf laufen können, weil wir zum Beispiel keinen Ballast mit uns rumschleppen, das richtige Schuhwerk anhaben, die richtige Kleidung. Dazu gehört so vieles. Lasst uns eingekleidet sein mit Frieden über unsere Vergangenheit und mit einer gewissen Sorglosigkeit, was unsere Zukunft angeht. Schauen wir auf unseren Gott. Ja, Paulus schreibt, dass er wahrscheinlich auf eine schwierige Zukunft zugeht und ihm ist nicht leicht ums Herz und trotzdem schreibt er leidenschaftlich und vertrauensvoll. Zu Zielstrebigkeit gehört Loslassen. Er lässt Menschen los, Vorstellungen, wie sie vielleicht im Idealfall hätten reagieren können. Er lässt allen Ballast los. Und das schreibt er auch in einer anderen Bibelstelle und die möchte ich mit euch einmal noch anschauen. Im Philipperbrief hat er das schon geschrieben. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht. Unser Leben in Ewigkeit, die schon hier beginnt. In der Beziehung zu unserem Gott, in einer lebendigen Liebesbeziehung zu unserem Gott, der uns durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Ich denke, wir können uns auf so einem Lauf immer wieder ablenken lassen. Von Situationen, die schwer sind, von Menschen, die sich nicht so verhalten, wie wir es wünschen. Mit Widrigkeiten, mit Anfeindungen, durch die Tiefen unseres Lebens. Aber Paulus ist uns ein Vorbild, dass er weiterläuft, dass er zielstrebig auf Gottes Liebe schaut, auf den Gott, der die Arme schon für ihn öffnet, für eine großartige Zukunft, für den Gott, der ihn erschaffen und berufen hat und ihn anfeuert. Und zu einem guten Kampf gehört, wie wir es eben auch im Theaterstück gehört haben, dass wir mit Gefährten unterwegs sind, dass wir Freunde haben, dass wir Geschwister haben. Und heute wird Abendmahl in Gruppen sein Und wir feiern es heute in Gruppen wie normalerweise jeden ersten Sonntag im Monat, um auszudrücken, wir gehören zusammen. Gott hat uns zusammengestellt als Geschwister, dass wir uns gegenseitig stützen und tragen und anfeuern. So bruchstückhaft, wie das manchmal dann auch nur ist. Aber doch wollen wir das, immer wieder das Beste geben. Uns immer wieder neu entscheiden, uns zu unterstützen als Geschwister. Und was für ein Vorrecht, Gefährten und Freunde zu haben. Und gerade wenn wir das vierte Kapitel von Timotheus so gehört haben, wie viele Menschen zählt er auf, mit denen er sich verbunden weiß, mit denen er unterwegs ist. So viele Namen, die er aufgezählt hat, die er berücksichtigt. Paulus, ein Mann, der verbunden ist, in tiefer Verbundenheit mit Menschen. Er hatte keine Familie, er war sozusagen allein unterwegs, aber er hatte Menschen, die er an die Hand genommen hat, die er geprägt hat, die wie seine eigenen Söhne wurden, die seine besten Freunde wurden, so viele Mitarbeiter, Gemeinden, die er liebt. Paulus hatte so ein großes Herz und da waren so viele Männer und Frauen, die Jesus nachfolgten, die ihm ans Herz gewachsen waren und über die er dankbar war. Immer wieder in seinen Briefen schreibt er, dass er jeden Tag vor Gott für so viele Menschen dankt. Gemeinsam unterwegs sein. Abendmahl zeigt das. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Und darin sind wir verbunden und darin geben wir immer wieder unser je Bestes, uns gegenseitig zu stärken. Und Abendmahl heißt eben auch Ballast abwerfen, Vergebung suchen. Heute wieder neu in diesen Bund, den Gott uns anbietet, einzusteigen. Gottes liebevolle Befreiung anzunehmen, ein Neustart, wieder neu loszulaufen, vielleicht da, wo wir gerade am Boden liegen, aufzustehen und den nächsten Schritt zu machen. Abendmahl stärkt Gemeinschaft, weil wir zu uns aufnehmen, aufsaugen, was Gottes Liebe uns schenkt. Und der zweite Aspekt, Treue. Treu. Paulus ist treu und im Vertrauen hält er an Gott fest. Ich habe dieses Bild gewählt mit dieser Hand, mit dieser großen Hand, die so vom Himmel herkommt und der kleinen Hand, die von der Erde herkommt, weil ich denke, dieses Bild drückt aus, was Paulus meint mit, dass er Glauben gehalten, dass er Glauben bewahrt hat. Es ist doch so, dass zuerst Gottes Hand nach uns ausgestreckt ist, heute nach dir. Gott streckt seine Hand, seine starke Hand aus. Und wir konnten uns entscheiden und können uns heute entscheiden, unsere Hand in seine zu legen. Welche Hand ist denn die, die da wen hält? Gott, der gute, liebende Gott, Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, er hält uns mit starker Hand und wir dürfen ganz bescheiden unsere Hand in seine legen. Und er wird sie halten. Er wird uns nicht loslassen. Und das meint Paulus. Wenn er sagt, ich habe Glauben bewahrt, dann heißt es, er hat sich immer wieder entschlossen, seine Hand in Gottes Hand zu legen oder zu lassen. Und das ist eine Entscheidung, das ist kein Gefühl. Gefühle mögen mit uns manchmal verrückt spielen, aber dann braucht es diese Zielorientierung zu sagen, ich entscheide mich heute neu. Mein Leben, so armselig wie es vielleicht gerade ist, wieder neu in deine Hand zu legen. Ich lege meine Hand in deine, führe du mich, guter Gott. Führ du mich dadurch. Beim Theaterstück kam durch dieser Aspekt, dieses regelmäßige Trinken. Wir wissen, was das für einen Unterschied macht, wenn Menschen aufhören zu trinken. Sie werden richtig verwirrt und können nicht mehr klar denken. Bis dahin, dass wir natürlich auch austrocknen und sterben können. Trinken ist wichtig. Wir hatten neulich dieses Bild vom römischen Brunnen, dass Gott so eine Quelle in uns sein möchte und wir eigentlich die Schale, in die dieses Wasser von Gott sprudelt, dieses lebendige Lebenswasser. Und von uns wieder in weitere Schalen. Gott möchte mit seinem Geist in uns leben, sprudeln, uns erfüllen. Und das bietet er uns heute an. Und in diesen Bund können wir treten, wenn wir heute Abendmahl nehmen. Wir können sagen, komm, Heiliger Geist, füll du mich. Ich habe einen Lebensdurst und nur du, niemand anders, nichts anderes wird diesen Lebensdurst stillen. Und ich brauche dich jeden Tag. Und Paulus ist so ein Zeuge davon, dass er mit einem gesunden Lauftempo läuft und ständig trinkt, weil er an dieser Quelle dran ist. Nicht unabhängig von der Quelle meint, laufen zu können. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Und vielleicht mag beim einen oder anderen jetzt so der Zweifel hochkommen, ja, aber wie ist das überhaupt mit der Kraft zu laufen? Ich komme mir so kraftlos vor. Werde ich morgen noch laufen können? Werde ich, wenn die und die Situation eintritt, die ich vielleicht befürchte, werde ich dann noch weitergehen können? Werde ich meinen Lauf vollenden? Und da finde ich eine Geschichte schön, die uns von Corrie ten Boom überliefert ist. Corrie ten Boom und ihre Schwester, zwei niederländische Christinnen, hatten ja Juden versteckt und auch zur Flucht verholfen. Und daraufhin kamen sie eben mit dem Vater zusammen in das Konzentrationslager Ravensbrück, wo Betsy auch starb und Corrie dann allerdings überlebte und Zeitzeugin wurde, sehr bewegend. Und als sie mal gefragt wurde, wie man sich auf solche Widrigkeiten des Lebens, solche Lebenshärten denn einstellen kann, erzählte sie folgende Geschichte aus ihrer Kindheit. Als ich ein kleines Mädchen war, sagte ich zu meinem Vater, Papa, ich glaube nicht, dass ich stark genug sein werde, Jesus nachzufolgen, womöglich für Jesus mal zu sterben. Aber mein Vater erwiderte, sag mal, wenn du mit der Bahn nach Amsterdam fährst, wann gebe ich dir dann das Geld für den Fahrschein? Etwa lange vorher, 3 Wochen vorher? Nein, Papa, du gibst mir das Geld kurz vorm Einsteigen. Genau, sagte mein Vater, und so ist das auch mit der Kraft Gottes. Unser Vater im Himmel weiß ganz genau, wann du die Kraft brauchst. Er wird dir alles Nötige zur rechten Zeit geben. Wir wünschen uns so oft, alles im Voraus zu haben. Und dann hadern wir mit Gott und sagen, ich habe nicht heute das, was ich morgen brauche. Wir möchten lieber alles kontrollieren und selbst in der Hand haben. Aber ich glaube, es ist ein Geschenk, Vertrauen zu lernen. Und wir sehen auch gerade in den Paulusbriefen im 2. Korinther Kapitel 4 schreibt er, dass unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Paulus hat darauf gesetzt, dass Gott ihm von Tag zu Tag hilft, dass Gottes Kraft ihm von Tag zu Tag zuteil wird. Vertraue ihm, dass er dir heute für heute Kraft gibt und dass er dir morgen früh für morgen Kraft gibt. Und was immer vielleicht irgendwann kommen wird, dass er dir dann für dann Kraft geben wird. Gott ist ein guter Gott. Und wir legen unsere Hand in seine, nicht mit der Gewissheit, weil wir wissen, was übermorgen ist und in welcher Verfassung wir uns dann befinden. Das brauchen wir nicht wissen. Wir dürfen ihm vertrauen. Leg deinen Tag heute in Gottes Hand und vertraue ihm, dass es bis zum Lebensende reichen wird. Er dir Tag für Tag das geben wird, was du brauchst, an Liebe, an Kraft und an Versorgung. Es ist kein leichter Weg, aber Paulus hat eine starke Gewissheit. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Er sieht sich schon am Ende, auch wenn ihm noch Wochen und Monate geblieben sein werden. Aber gesehen auf sein Leben sieht er sich eigentlich am Ende. Und er hat Frieden darüber. Auch wenn er weiß, dass sein Tod sicher ein Märtyrertod sein wird. Aber er sieht etwas. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung, in anderen Übersetzungen heißt Anerkennung, geben wird an jenem Tag. Nicht aber allein mir, sondern euch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Da ist es wieder das Heer der Zeugen, der anderen Nachfolger. Paulus reiht sich hier ein, aber er sieht etwas bereit liegen. Und wenn ihr einen schweren Tag habt, dann seht die Krone bereit liegen. Dann seht den Siegeskranz. Denn der wird euch nicht zuteil, weil es eure Kraft ist, weil ihr den errungen habt, sondern weil Christus den längst errungen hat, weil es seine Kraft ist, die euch durchträgt. Und deshalb möchte ich nochmal die Zusammenstellung damit beginnen. das am Anfang der Siegeskranz steht. Er ist unsere Grundausrichtung, unsere Motivation. Christus hat ihn errungen am Kreuz. Er hat den Weg frei gemacht. Der Himmel steht uns offen mit allen Möglichkeiten und Kräften und mit der Kraft, ans Ziel zu kommen. Und deshalb lasst uns zielorientiert leben, auf Gottes Liebe ausgerichtet, unabgelenkt, klar, unsere Prioritäten immer wieder an Gottes Liebe abprüfend und treu. Unserem Gott treu, ihm jeden Tag wieder unsere Hand reichend, unsere Hand in seiner lassend, uns zu entscheiden, zu vertrauen. Jeden Tag neu. Ihm treu sein und Menschen treu sein, unserer Mission treu sein. Denn das sehen wir doch an Paulus, Beziehung zu Gott ist immer Beziehung zu Menschen. Liebe zu Jesus Christus ist immer auch Liebe zu den Menschen, die seine Botschaft nicht kennen. Es gehört beides zusammen und deshalb vielleicht das Senkrechte und das Vertikale, der Kreuzesbalken von oben nach unten, unsere Beziehung zu unserem Gott, unsere eigene, je eigene Beziehung und dann die Beziehung nach rechts und links, zu unseren Glaubensgeschwistern, zu den Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Die Liebe zu Gott und zu Menschen und zu unserer Mission, mit der wir unterwegs sind. Menschen für Jesus zu gewinnen, damit seine Ehre vermehrt wird. Denn wie anders wird denn seine Ehre vermehrt, als dass der Himmel voll wird und viele, viele Millionen ihm ein Halleluja singen, ihm den Dank bringen. Menschen treu sein, Gott treu sein und immer zielorientiert darauf, dass wir eine Ewigkeit bei Gott vor uns haben. Mit unserem Tod wird unser Leben nicht zu Ende sein. Es gibt ein Leben nach dem Tod, wenn wir an Jesus hängen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das bietet Gott dir heute neu an. Und er steht vor dir und sagt, ich bin der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Der ich das gute Werk in dir angefangen habe, ich werde es vollenden. Es ist wie ein Gnadenbogen von links nach rechts, von dem Anfang unseres Lebens bis zum Ende unseres Lebens. Und so dürfen wir diesen Marathon laufen. Egal, wann Gott dem ein Ende setzt. Ausgesöhnt, kraftvoll durch Gottes Kraft, treu. Zielorientiert und treu. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann lade ich euch ein, diesen Bund mit Gott, in diesen Gnadenbund einzusteigen. Jesus Christus ist unser Heiland und Erlöser, unser guter Herr, unser Gott. Gott ist die Liebe und du kannst dich ihm heute zum ersten Mal und für immer anvertrauen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel, für dein Wort, für die Vorbilder, die wir darin finden, für Menschen, die dir, Jesus, nachgefolgt sind und ihren Lebenslauf vollendet haben, weil sie deinen Rückenwind aufgenommen haben und weil sie dir in die Arme gelaufen sind. Und das macht uns Mut. Das macht uns Mut für unser Leben heute. Und danke, dass du es uns leicht machst. Du streckst deine liebevolle und starke Hand entgegen. Und wir dürfen einschlagen. Wir dürfen uns zaghaft oder beherzt in deine Hand geben. Heute. Aber dann auch für Ewigkeit. Und wir dürfen darin geborgen sein. Und wir dürfen uns dabei entscheiden, jeden Tag neu dir zu vertrauen, deiner Liebe, deiner Kraft. Wir wollen uns entscheiden, auf dich zu sehen und dir treu zu sein. Und dann werden wir auch Menschen treu sein. Mit dir ist alles unter allen Umständen möglich. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wirkst unter uns, dass du kommst und unser Vertrauen stärkst, unsere Entscheidungen, gute Entscheidungen, stark machst, dass wir nicht unnötige Kämpfe kämpfen, sondern den guten Kampf. Den Kampf deiner Liebe. Und danke, dass deine Liebe das letzte Wort hat. Amen.